Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Wie mündig wollen wir sein?« über die Aufklärung, ihre Folgen und ihre Zukunft. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und habe seit Jahren das Vergnügen für Sie, diese Reihen zu organisieren. Ich mache immer gerne darauf aufmerksam, dass Sie mittlerweile das, was zuvor geschah, sich anhören können. Wir haben mittlerweile online stehen rund 150 Vorträge. Wo Sie die finden, steht auf diesen tollen Zetteln. Ich lasse die durchgehen. Können Sie sich bedienen, da steht die URL drauf. Also wenn Sie nachhören möchten, was in den Semestern zuvor so passiert ist, finden Sie das dort. Und wenn Sie zum Beispiel nach diesem Abend, wie zu erwarten ist, in vollkommene Entzückung über den Referenten geraten sind und denken, von dem möchte ich gerne noch mehr erfahren, können Sie das. Wir haben heute zu Gast Professor Dr. Klaus Kornwachs und wir haben ihn nicht zum ersten Mal zu Gast. Er hat hier, ich würde sagen, bestimmt schon 4, 5, 6 Vorträge gehalten über die Jahre hinweg. Vielleicht mögen Sie ja sich auch mit den anderen Themen einlassen, die er da zu Gehör gebracht hat. Was sollten Sie über einen Referenten wissen? Einmal mehr als ich hier in Kürze wiedergeben kann, vielleicht das Notwendigste. Herr Kornwachs hat, wie man an seinem Professorentitel unschwer erkennen kann, studiert. Und zwar Mathematik, Physik und Philosophie an verschiedenen Orten, aber ich glaube, der Hauptort war Freiburg, wenn ich das richtig sehe. Er hat in Philosophie sich promoviert und habilitiert mit einer Arbeit über Systemtheorie, war bis vorletztes Jahr Professor für Technikphilosophie an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus, lehrt weiterhin an der Universität Ulm, hat eine Vielzahl von Gastdozenturen, Gastprofessuren gehabt, zuletzt, glaube ich, in Stuttgart an der Uni, in Wien, in Budapest, in Peking, glaube ich, war auch mal was. Also ein Mann, der einigermaßen rumgekommen ist um diesen Globus und das nicht nur reisend, sondern auch denkend. Und wer so viel denkt, schreibt auch viel. Sie können eine Menge an Publikationen finden, eine Menge Aufsätze, eine Menge Bücher. Suchen Sie ruhig, finden Sie gar, besorgen Sie sich, Sie werden Spaß dran haben. Und ich hoffe, das haben Sie auch mit dem heutigen Vortrag. Das Thema ist eins, glaube ich, dem wir uns alle überhaupt nicht entziehen können. Herr Kornwachs wird fragen, klärt das Internet auf oder macht es dumm? Vielleicht sollten wir am Anfang Wetten abschließen, was am Ende dabei rauskommt. Mal schauen, ob wir eine Antwort finden. Ich denke aber, auf eins wette ich, wir werden etwas aufgeklärter und weniger dumm herausgehen, als wir hereingegangen sind in die Rolle. Viel Vergnügen dabei, viel Spaß bei dem Vortrag von Herrn Kornwachs.
Dankeschön, lieber Volker Friedrich, für die nette Einführung. Zunächst gleich mal bitte nicht in Entzückung geraten. Entzückung ist sozusagen ein Gegengift gegen Aufklärung, das wäre nicht gut, sondern wir wollen sozusagen kritisch bleiben, das schließt Begeisterung nicht aus, aber Entzückung, das geht schon sozusagen ganz knapp an der Kante der Vernunft vorbei. Ja, das Thema geistert im Augenblick auch durch die Medien. Sie erinnern sich vielleicht an das Buch von Manfred Spitzer über die digitale Demenz. Es gibt eine ganze Reihe anderer Schrifttum und Artikel und Tageszeitungsbeiträge und Wochenzeitungsbeiträge. Das Thema haben wir schon lang auf der Agenda. Ich erinnere mich daran, 1994 an der Universität Clausthal-Zellerfeld einen Vortrag gehalten zu haben, ob das Internet das Lernen ersetzen würde. Damals hatte man ja gerade so den Übergang Internet 1, WWW 1.0, Web 1.0 oder sowas. Gut, Sie werden bei dieser Frage, ob das Internet aufklärt oder dumm macht, ist natürlich etwas provokativ formuliert, alte Bekannte wiederfinden aus der bildungspolitischen Debatte, aus der anthropologischen Philosophie, nämlich ob man den Menschen für lernfähig, für kritikfähig, für überhaupt vernünftig hält oder ob die Umwelt, wenn sie nur bescheuert genug strukturiert ist, ihm sozusagen allen Verstand und alle Vernunft raubt. Und von daher ist es eigentlich kein neues Thema, es ist ein neues Thema, was sich in gewisser Weise am Erschrecken oder am Erstaunen über die neue Medialität bricht. Es ist das gleiche Problem, wie wir das früher hatten. Sie könnten auch ein Plakat nehmen. Die Frage ist, natürlich kommen einfache Botschaften besser an. Plakativ, wie man so schön sagt. Einfache Botschaften kommen besser an. Die Frage ist, ob es nicht zur Aufklärung gehört, dass man gelegentlich die Botschaften doch etwas komplizierter, ja, der Zeiger tut nicht so richtig, etwas komplizierter machen muss. Ich denke, das ist nicht nur eine Frage des Internets oder des World Wide Web, wir werden nachher den Sprachgebrauch etwas präzisieren, auch das gehört zur Aufklärung. Das ist also nicht nur eine Frage des World Wide Web, sondern ist natürlich auch eine Frage der Darstellung. Die Frage ist natürlich, und das wird an diesem Lehrstuhl natürlich besonders behandelt, ist die Form, ist sozusagen das Medium selbst, nicht auch, gibt es nicht auch einen Einfluss auf den Inhalt, also überformt das Medium nicht auf den, nicht auch den Inhalt. Und die Gefahr ist natürlich beim, so die Diskussion zumindest beim Internet bzw. beim World Wide Web doch gegeben. Ich möchte Ihnen das Thema in 5 Schritten entfalten, mehr kann man in einer Stunde nicht machen. Ich begehe natürlich immer wieder den alten Fehler, sagt meine Frau einmal, du steckst zu viel rein, aber Sie sind extra heute Abend gekommen, je später der Abend, desto dichter müssen die Argumente sein, sonst wird man müde. Also in 5 Punkten möchte ich Ihnen das entwickeln. Ich möchte zunächst Ihnen einen Blick auf diese größte Maschine der Welt werfen, nämlich das Internet, das technische Internet. Man muss sich, auch das gehört zur Aufklärung, gewisserweise klar machen, an was man sich da setzt, wenn man sich an den Computer setzt und die Leitung reinstöpselt und sich an das Netz dranhängt. Dann möchte ich ganz kurz diese aktuelle Diskussion streifen, nämlich Payback und digitale Demenz. Also die Frage, ob exzessive Netznutzung vielleicht zur Veränderung unseres Gehirns, unserer Gewohnheiten, unserer Menschsein, ja vielleicht sogar zur Veränderung der menschlichen Natur führt. Kulturkritiker sind relativ schnell bei dieser These zugange. Ich möchte dahinter doch ein großes Fragezeichen setzen. Vielleicht ist es auch eine gewisse Angst. Und wie gesagt, bestimmte Themen dieser Debatte haben wir irgendwie doch schon mal gehört in der bildungspolitischen Debatte der 50er, 60er, 70er, 80er, egal welche Jahre. Meine entscheidende These steht in der Mitte. Wer etwas ins Netz stellt, will etwas. Das heißt, das, was Sie zu sehen bekommen, das, was Sie gesucht haben, das, was Sie präsentiert bekommen haben, das bekommen Sie in gewisser Weise nicht umsonst oder nicht intentionslos. Das heißt, das sind Menschen, die etwas ins Netz gestellt haben und die tun es, weil sie Interessen haben. Diese Interessen können legitim sein, die sind in den meisten Fällen legitim, es gibt natürlich auch Betrug, das gibt es aber im richtigen Leben auch. Diese Interessen sind, die will ich gar nicht in Abrede stellen, die sind legitim, man muss sie sich nur vergewissern, das heißt, man muss sie sich bewusst machen. Das gehört zur Aufklärung, wenn man richtig mit dem Internet umgehen möchte. Dazu kommt, als zweite These, dass unsere Arbeitswelt sich zunehmend in das Netz hinein verlagert. Das heißt, unser Arbeitsort ist nicht mehr die Fabrik, das Büro, sondern es ist in gewisser Weise das Netz, vermittelt dann über den Laptop oder über das Smartphone oder das Tabloid oder wo immer wir auch seien. Und zum Schluss die etwas provozierende Frage, kann es so etwas wie eine digitale Aufklärung geben, wobei natürlich das Wort digital hier eine Metapher darstellt und Kunganus alles verwendet werden sollte. Fangen wir an mit der größten Maschine der Welt. Zunächst zum Sprachgebrauch. Das sage ich jetzt, weil wir hier an einer Hochschule sind und da darf man auch ganz klein bisschen etwas Pädagogisches sagen. Das wird meistens so in gleicher Weise gebraucht, Internet und Netz und World Wide Web und so weiter, www. Es gibt auch eine andere Abkürzung, www. Wenn es einem geht, wie geht's dir? www, wir wursteln weiter. Gut, also das www ist das über das Internet abrufbare System von mit Hyperlinks verbundenen Seiten. diese Pages. Also das, was Sie den Homepages und die Verknüpfung dazu finden können. Sozusagen die Gesamtheit der Seiten, die angeboten werden, das ist die Content-Seite. Und die dann über ganz bestimmte Protokolle, HTTP und HTTPS, das kennen Sie, übertragen werden. Peer-to-Peer, das heißt von Station zu Station gehende Verbindungen, gehören nicht zum Web, zum Beispiel das E-Mail gehört nicht dazu, aber ist natürlich Bestandteil des Internet. So, das Internet ist sozusagen die Maschine, das heißt die Gesamtheit aller Rechner, Server und Rechnernetze und so weiter, die wir haben, wodurch Daten ausgetauscht werden. Und das ist natürlich mittlerweile ein Weltnetz und umschließt durch die Digitalisierung auch das bisher existierende, also noch vor dem Internet existierende Telefonnetz. Sozusagen das Internet hat sich durch die Digitalisierung auf das Telefonnetz gesetzt und es dann in gewisser Weise erweitert. Da ist also alles dabei, was Sie sozusagen digital übertragen können, sei es durch Funk, sei es durch Kabel, sei es durch optische Glasfaser und so weiter und so fort. Also dieses Riesennetz, das man sich da vorstellen kann. Die ideal naive Sichtweise des Benutzers, wenn Sie rangehen an die Sache, Sie haben sozusagen Ihren Laptop, dann stellen Sie sich vor, naja, also schickt er irgendwie E-Mails, Chats und so weiter weg, guck, was da ist und habe auch noch die Vorstellung, naja, ich bin irgendwie mit anderen Laptops verbunden, da sitzen meine Freunde, mit denen ich hier chatte oder die was ins Facebook reingesteckt haben. Ja, und da gibt es so dieses große Netz und da kann ich irgendwie rumgoogeln oder Yahoo'n oder wie auch immer die Verben heißen und da kann ich irgendwann was raussuchen, da kriege ich auch irgendetwas geliefert. So, das kriege ich sozusagen hergespielt. Das ist eigentlich so die ideal naive Vorstellung und ich bin sozusagen vom Netz in gewisser Weise abgetrennt. Ich dock mich da mal dran und kann auch wieder mal weggehen. Technisch ist das möglich, das stimmt. Ich kann den Rechner auch immer abstellen oder ich kann den Stecker rausziehen, dann bin ich nicht mehr am Netz. Das ist richtig. Und der einzig sichere Rechner, den man sich vorstellen kann, ist der, der nicht am Netz sitzt. Aber trotzdem, wenn Sie nicht am Netz sind, ja, dann haben Sie nichts vom Netz. Das heißt, wenn Sie offline arbeiten, sind Sie relativ isoliert. Das heißt, Ihre Möglichkeiten sind mittlerweile gemessen von früher außerordentlich beschränkt. Ja, und da gibt es so Fragen, wenn Sie jetzt ideal naiv da rangehen. Zum Beispiel, was meinen Sie, wie lange eine durchschnittliche Internetseite präsent ist? Da sind die Universitätsseiten dabei, wo zum Beispiel Platon steht oder Aristoteles im Urtext. Das steht schon da, seit 1992 wird das schon angeboten. Die sind also relativ lange da. Und dann Seiten, die relativ schnell verschwinden. Was meinen Sie, wie viel Zeit eine durchschnittliche Internetseite im Netz steht, bevor sie verändert wird oder verschwindet oder durch eine neue ersetzt wird oder eben auch nicht ersetzt wird? Gehen wir mal weiter runter. Ja, ja, 70 Stunden ungefähr, ne? Der Größenordnung. Ja, ja, ein bisschen weniger als, aber 70 Stunden. Das ist nicht viel. Ne? Das ist nicht viel. Das heißt, es ist ein außerordentlich flüchtiges Medium. Das ist die andere Seite von dem, wo man manchmal sagt, ja, ja, das Internet, das behält alles. Ja? Das ist richtig. Gewisse Maschinen registrieren jede ihrer Nutzung im Netz. Das wird behalten. Aber das Netz selber, was es anbietet, sprich also das WWW, die Contents, die sind außerordentlich flüchtig. Deshalb sagen wir auch bei Hausarbeiten, wenn ihr aus dem Internet zitiert, müsst ihr eigentlich sagen, wenn ihr aus dem World Wide Web zitiert, wenn ihr aus dem Web zitiert, dann bitte Zugriffsdatum angeben. Es kann nämlich sein, dass nachher, nach 6 Wochen, wenn der Professor die Arbeit liest, diese Seite schon gar nicht mehr da ist. Ja, halt, das ist etwas zu früh. Sorry. Eine andere naive Frage ist, wenn Sie googeln, wenn Sie irgendetwas suchen, woher wissen Sie, dass Sie sich auf den Inhalt dieser Seite verlassen können? Sie können es auch ganz altmodisch philosophisch sagen, woher wissen Sie, dass das, was da steht, wahr ist? So, und dann gibt es natürlich einen alten Mediengrundsatz, man soll nie alle Eier und kommunikationstechnisch in einen Korb legen. Das heißt, wer nur eine Zeitung liest, braucht auch nicht wundern, dass er ein etwas verschobenes Weltbild hat. Also sollte man mehrere Zeitungen lesen, sollte man sich mehrere Medien bedienen, nicht nur einen Kanal und nicht nur die Tagesthemen und nicht nur die Abendschau hören, sondern vielleicht auch andere Kanäle mal angucken. Ein Blick zum Beispiel auf englisches Al Jazeera ist außerordentlich instruktiv. Und so geht es natürlich hier auch. Und Sie werden sehen, dass Sie zum selben Thema in der Regel immer, wenn Sie genau tief genug recherchieren, immer auch das Gegenteil davon finden, was Sie ursprünglich gefunden haben. Also woher wissen Sie, dass Sie sich auf das, was Sie da sehen, verlassen können? Nun gibt es offensichtlich schon eine Art Urvertrauen, sonst würden die Geschäfte im Netz gar nicht funktionieren. Sie buchen Tickets, Eisenbahntickets, Flugtickets, Hotels, Reisen, Sie buchen Eintrittstickets und so weiter und so fort, alles möglich. Offensichtlich vertrauen Sie hier in gewisser Weise schon darauf und da scheint es auch schon zu funktionieren. Warum funktioniert es da und warum sollte man bei anderen Sachen ein bisschen vorsichtiger sein? Die Fülle von Text, die Sie sozusagen bekommen, von Texttypen, und da sehen Sie, da sind auch schon in gewisser Weise verschiedene Interessen angesprochen. Werbung, ja, natürlich, wer werbt, der will etwas. Bekannt machen, der muss es vielleicht. Nicht? Dann Verbreitung von Meinung, Werben für Meinungsführerschaft, für Akzeptanz, Anzeigen, Protokolle, Selbstdarstellung, öffentliches Informationsangebot, Vermittlung von Dienstleistungen, Artikel, Bücher, finden Sie alles, bis hin zu den Selbstentblößungen im Netz. In Facebook. Kurzum, wer ins Internet etwas stellt, will etwas. Und natürlich gibt es für unterschiedliche Interessen, und die werden wir uns noch ein bisschen näher ansehen. Noch kurz ein Blick sozusagen auf diese gigantische Maschine. Wir haben 2 Milliarden Benutzer mit steigender Tendenz. Dazu kommen mittlerweile, weil die iPhones ja jetzt auch mittlerweile internetfähig sind, ungefähr 5 Milliarden Mobiltelefonanschlüsse, die alle zunehmend internetfähig werden. Das muss man sich mal vorstellen. Das, was Sie sehen, sind die Hauptleitungen zwischen, Sie können es unschwer erkennen, zwischen USA, links in der Mitte Europa, rechts unten ist Australien. Dann sehen Sie, dass es bei Südamerika noch ein bisschen ist, bei Afrika ist es ganz dünn und China ist auch noch nicht so weit her. Dieses Bild wird von Tag zu Tag dichter. Das ist eine Darstellung, ja, ich glaube, von der UN von 2010. Dieses Bild wird von Tag zu Tag dichter und es wird heller, gewisserweise. Zur Erhellung und Aufklärung beiträgt, ist etwas anderes. Also es wird sozusagen grafisch gesehen immer heller. Sie sitzen hier am Netz und das ist ein chaotisches Wachstum, das sieht aus wie wie Adern im Körper. Sie haben sozusagen das Netz bei sich an der Universität, Sie haben das Netz vielleicht von irgendeinem Provider, von anderen Netzen, wie auch immer. Und diese Netze, die werden zu Knoten zusammengefasst und diese Knoten selbst bilden wieder ein Netz, sozusagen ein Netz darüber. Und über das Netz liegt nochmal ein Netz. Die werden zusammengefasst durch diese Knoten, zum Beispiel der DCX-Knoten in Frankfurt. Da laufen 108 Knoten zusammen, sind angeschlossen, allein davon 60 in Europa. Das ist so ein Hauptknoten in Frankfurt. Es gibt andere Knoten, die ähnlich dicht sind und die sind schön verteilt auf der Welt. Das heißt, sie haben keine eigentliche Zentrale, das Netz hat keine Zentrale. Ihr Zugang, das kennen Sie, ist natürlich immer auch über einen Netzbetreiber und dieser Netzbetreiber hat natürlich auch Interesse daran, dem Content-Anbieter entsprechend die Möglichkeit zu geben, dass sie an die Sache rankommen. Der Nervus Rerum bei der Sache darf nicht verschwiegen werden. Das ist die eigentliche Verbindung. Kein Mensch wird Ihnen Content letzten Endes anbieten, wenn er nicht muss oder keinen Nutzen sich davon verspricht. Das muss man sich immer klar machen. Auch wenn Sie googeln und wenn Sie Wikipedia reingucken. Über Wikipedia können wir vielleicht nachher noch gesondert diskutieren. Und Sie haben natürlich überall, an allen Stellen Eingriffsmöglichkeiten. Sie auf der Benutzerseite, der Netzbetreiber, bis hin natürlich bis in den Content hinein. Wir werden nachher noch kurz das Problem der Netzneutralität besprechen. So sehen also die Hauptknoten aus in der Bundesrepublik, einfach nur, damit man das mal ein bisschen im Hintergrund hat. Und so sieht die Topologie eines Netzes in Europa aus. Und das hier unten, das ist so ein ganz kleiner Ausschnitt. Und dann sehen Sie, das geht, die Topologien sind vollkommen unterschiedlich. Das sind ja, wie so Schneeflocken an einer Stelle, da wächst was, da wächst was, da wächst was, da wächst was, da wächst was und es wächst ziemlich wild. nur ganz kurz von wegen Umweltfreundlichkeit der Informations- und Kommunikationstechnologien. Der Energiebedarf des Internets 2010 in Deutschland waren 31,3 Milliarden Kilowattstunden. Können Sie umrechnen, wie viele Kernkraftwerke das entspricht? Weltweit nur für die Infrastruktur, das heißt also nur für, dass die Leitungen funktionieren. Da sind die Server noch nicht dabei, nur dass die Leitungen funktionieren. Die müssen ja über Verstärker auch betrieben werden. Die liegt etwa bei 123 Milliarden. Das entspricht ungefähr 0,8% des weltweiten Energieverbrauchs überhaupt. Da sind die Server noch nicht dazu gerechnet, die einzelnen Laptops, die auch noch dranhängen. Sie haben allein 18% des privaten Energieverbrauchs in den USA für die Kühlung der privaten Rechner. Das sind die Größenordnungen. Also das ist eigentlich die größte Maschine der Welt. Bisschen größer vom aktuellen Verbrauch im Augenblick, 700 bis 800 Milliarden Kilowatt. Das ist der Large Hadron Collider in Genf, die große Beschleunigermaschine. Aber nur damit Sie ein bisschen so die Größenordnung sehen. An dieser Maschine hängen Sie jeden Tag dran. Das muss man sich einfach immer wieder mal klar machen. Und die anderen hängen natürlich auch dran. Es geht jetzt hier nicht um die Zahlen, es geht um die Zuwächse. Sie haben ungefähr, 2500 Mal Menge aller Bücher, die bisher in allen Sprachen geschrieben wurden. Und dann kommt noch das mobile Datenaufkommen dazu. Und jetzt gucken Sie sich das Wachstum an für 2015. Bei diesen Wachstumsanteilen, die sehen also, das ist alles mehr als die Verdopplung oder ein bisschen knapp mehr als die Verdopplung. In allen Größenordnungen. Müssen wir nicht im Detail diskutieren. 50% davon werden Videodaten sein. So, und wie sowas aussieht, das sehen Sie mal aus einem Diagramm, was hier von Yahoo gemacht worden ist. Es ging also um die Chinese New Year's Photos, die um die Welt gegangen sind, die also die Chinesen um die Welt schicken. Das ist sozusagen, was Sie hier sehen, die Kurve der Netzauslastung, der Weltnetzauslastung. Und das ist der Peak, den Sie hier sehen zum chinesischen Neujahrsfest. Hier haben die Kollegen aus China ihre Fotos rübergeschoben. Das ist nicht Neujahr, das ist ja das chinesische Neujahrsfest, ist ja ein bisschen später, deshalb sieht man das da ein bisschen deutlicher. Das heißt, wir stoßen ganz langsam an die Kapazitätsgrenze dieses Netzes. Der Zusammenhang ist relativ einfach, wenn die Datenmenge steigt, dann muss man entweder die Bandbreite erhöhen, oder man muss eine Verlängerung der Transferzeit in Kauf nehmen. Das ist beim Stau, nicht? Wenn die Autobahn schmal ist und bloß zwei Spuren hat, Sie haben einen Haufen dicke Brummer drauf, dann geht es halt länger, bis Sie am Ziel sind. Sie machen das Ding breiter, machen noch ein paar Spuren dazu, dann geht es schneller. Das heißt, das Netz wird bei gleicher Bandbreite natürlich dann langsamer. Und das ist etwas, was wir jetzt schon sehen, weil wir kommen sozusagen mit der, ich sage jetzt wir, die Menschheit, also die alle einzeln an ihrem jeweiligen Knoten irgendwo auch an der Erweiterung des Netzes arbeiten, die Leute kommen nicht mit, die Bandbreite so schnell zu erweitern, wie das Datenaufkommen wächst. So, dann kommt die Signallaufzeit dazu und so weiter, das ist alles relativ uninteressant, das brauchen wir nicht. Entscheidend ist, wir haben sozusagen, ja, wir kriegen sowas wie eine Art Stau. Wie kann man das Netz schneller machen? Da gibt es ein paar Möglichkeiten, einfach durch die Datenkompression. Da gibt es ja viele Verfahren, zum Beispiel MP3 ist auch so ein Verfahren der Datenkompression. Das kennen Sie bei Ihrem MP3-Player. Das vermindert die Datenmenge, aber die Kompression selbst braucht natürlich auch Zeit. Ja, also bis Sie es komprimiert haben, brauchen Sie Zeit, bevor Sie das Paket losschicken können. Dann könnte man die Bandbreite erweitern. Das kostet Zeit und kostet sehr viel Geld. Nach den Vorstellungen der Piraten soll ja alles umsonst sein. Also die Frage ist, wie man das finanziert. Und das Dritte ist, dass Sie die Datenmengen reduzieren durch inhaltliche Selektion. Nach Gebührenstaffelung oder nach Kapazitätsobergrenze oder nach Diensten, ja, zum Beispiel das Notruf, der ja auch digital über den Mobilfunk durch das Netz geht, dass der eben eine Priorität hat gegenüber irgendwelchen Austauschen oder Downloads von Videos oder dergleichen. Oder nach Provider, nach Land oder nach Religion, nach Region. Oder nach Wichtigkeit. Sie sehen schon, wie viel Sprengstoff da drin ist in der Diskussion. Das ist in der Tat die Diskussion, die wir zurzeit haben, nämlich über Netzneutralität. Wenn Sie das reduzieren, dann haben Sie Sie können es geschäftlich machen, wer zahlt, kommt eher durch. Nicht? Stellen Sie sich vor, die halt mehr Maut gezahlt haben bei der Autobahn, die kommen mit ihren Paketen mehr besser durch. Die haben sozusagen eine Privilegienspur, wie früher im Sozialismus, in der DDR oder in Russland oder in China. Die Funktionäre hatten so rechts nebendran eine privilegierten Spur, da musste man Platz machen, wenn man da drauf gefahren ist. Oh, ja, Sie könnten es nach Dringendes, also Notrufe. Sie können aber auch andersrum sagen, naja gut, dein Notruf ist halt nicht durchgekommen, weil du nicht genügend bezahlt hast. Also es könnte durchaus sein, dass wir ein Digital Divide sekundär nochmal über diese Begrenzung der Netzkapazität bekommen. Oder die Provenienz, dann wird dann eben die Provinz abgehängt oder Adressat oder wie auch immer. Also Sie sehen, da ist eine ganze Menge an Diskussion und an Zündstoff drin. Fest steht, das Datenaufkommen im Netz wächst schneller, als wir das Netz ausbauen können. Und dadurch bekommen wir einen Regulationsbedarf. Die Frage ist, inwiefern dieser Regulationsbedarf die Freiheit im World Wide Web in gewisser Weise einschränkt. Das ist also ein Hintergrund. Und da wird diskutiert, dass die sogenannte Deep Packet Inspection, die es heute schon gibt, die braucht man, um Protokollverletzungen rauszufinden, Computerviren abzufangen, Spams abzufangen, dass ihr Spamfilter macht zum Beispiel so, dass die Deep Packet Inspection auf Ihrem Rechner, natürlich dann auch Inhalt, Struktur und Belegung des Datenteils. Damit sichern die Provider den Datenfluss, aber Sie können natürlich Vorratsdatenspeicherung damit machen, Sie können natürlich abhören, Sie können Zensur damit machen, Sie können eine Nutzeranalyse und alles möglich machen, all das, was sozusagen die Diskussion dann erst so richtig heiß macht. So. Das sind alles ungelöste Probleme. Da wird sozusagen der naive Benutzer kriegt das in gewisser Weise nicht mit. Der benutzt eben das Internet, aber er kriegt eigentlich nicht mit, welcher Regulationsbedarf da drin steckt und was der eigentlich an politischen Zündstoff hat. Soweit also ganz kurz mal ein Blick auf das, womit Sie jeden Tag zu tun haben, sozusagen auf die technisch-organisatorische Seite des Problems. Ich denke, das gehört dazu. Gewisserweise eine technologische Aufklärung, wenn man darüber reden will, was das Internet, ob das Internet etwas mit uns anstellt, dann muss man auch ein bisschen wissen, was das Internet ist. Deshalb diese kleine pädagogische Einführung. Ja, lassen Sie mich jetzt zu den Nutzern kommen. Und da gibt es viele Aufschreie von digitaler Demenz und Paybacks. Die Bitkom-Studie von 2011 sagt ganz klipp und klar mit einer Umfrage, das Internet bildet, gemeint ist natürlich www, das World Wide Web, also die Contents, die da drin sind. 6 von 10 Nutzern haben ihrer Meinung nach ihre Allgemeinbildung verbessert und jeder zweite seine berufliche Bildung. So, das ist die gute Nachricht. Dieselbe Studie sagt dann auch, dass fast 3/4 aller Deutschen das Internet nutzen. Altersspezifisch natürlich mehr, wenn sie unter 30 Jahre sind, über 60% doch noch jeder Vierte. Zu dieser Generation gehöre ich auch. 28% aller Leute benutzen einen Laptop oder solche Geräte, 18% Mobiltelefone, um online zu gehen. Das allerdings mit steigender Tendenz, da haben wir jetzt schon Zuwachsraten, die liegen zum Teil bei 200%. Die Menschen in Deutschland sind durchschnittlich pro Tag 2 Stunden online. Das ist noch unter der durchschnittlichen Fernsehzeit. 85% haben bereits Waren und Dienstleistungen gekauft. Also haben in gewisser Weise schon ein gewisses Vertrauen in diese Angelegenheit erwiesen, ein Vertrauen entwickelt. Und 2 Drittel der Nutzer pflegen über das Internet Freundschaften, etwa die Hälfte knüpft auch berufliche Kontakte. Die ganzen Zahlen sind 2011, Sie können das auf 2012 sozusagen hochrechnen und da überall nochmal 10% draufgeben. Also das wächst. Frage, wie wirkt sich das aus? Ein kurzes Zitat von Anita Engler aus dem Buch E-Mail macht dumm, krank und arm. Kurze Anamnese, schlafen Sie mit Ihrem Smartphone? Gehen Sie häufiger mit Ihrer E-Mail ins Bett als mit... Haben Sie diese Woche bereits unter Präsentationspest gelitten und das nahe Meeting, Wachkomma mit E-Mail-Wahnsinn und Sinnlos-Surf-Syndrom bekämpft? Kennen Sie die 69, die Seite hinten links, auf der Sie sich fragen, was Sie vor einer Stunde eigentlich suchen, als Sie nur einmal kurz was googeln wollten? Und Hand auf die Maus, gehören Sie auch zu den Menschen, die sich im Stundentakt vergewissern müssen, ob Facebook noch steht? Letzte Frage, hätten Sie gern weniger Stress, mehr Arbeitsspaß und mehr Zeit für alles, was wirklich wichtig ist, als Ihr Leben und Ihre Träume zum Beispiel? Das ist natürlich provokativ herausgerissen, es ist ein Klappentext, zeigt aber, wohin die Diskussion im Augenblick geht. Und das ist auch das, was in Payback steht und in anderen Büchern und anderen sozusagen kulturkritischen Verlautbarungen über das Internet und über die Computernutzung überhaupt, dass sie Suchtcharakter entwickelt, dass man sozusagen nicht mehr davon lösen kann, dass man nicht mehr ohne Google sein kann, dass man nicht mehr ohne E-Mail oder Smartphone oder ohne Facebook oder wie auch immer sein kann, dass die Zeiten für die Nutzung sich individuell im Laufe der eigenen Biografie immer weiter ausdehnen, wenn man sie lässt. Es gibt allerdings in der Bitkom-Studie auch die Angabe, dass etwa die Hälfte der Leute, die E-Mail nutzen, ganz bewusst, ich sage die Hälfte der Leute, ganz, das ist ein gutes Zeichen, ganz bewusst sagen, ich nehme mir feste Zeiten vor, in denen ich in die E-Mail reingucke. Ich gucke nicht die ganze Zeit rein, sonst mache ich mich verrückt, sonst kann ich auch gar nicht arbeiten. Zum Teil geht es ja auch im Geschäftsbetrieb gar nicht, das ist zum Beispiel auch verboten. Oder einige Arbeitgeber verbieten ja, dass sie E-Mails, private E-Mails während der Dienstzeit bearbeiten oder lesen oder beantworten. Frank Schirmacher hat in seinem Buch Payback die Frage gestellt, warum wir in Informationszeit alle gezwungen sind, zu tun, was wir nicht wollen, und wie wir die Kontrolle über unser Denken wieder zurückgewinnen. Er geht sogar so weit, zusammen auch mit Spitzer jetzt in seinem neuen Buch, dass dieser Umgang mit Internet, mit Computern, mit diesen sozusagen Daten- und untergeschützten Wissenserwerbstechnologien, wenn Sie so wollen, sogar die neuronale Struktur unseres Gehirns verändern würde, dass sie also sozusagen die Natur des Menschen in gewisser Weise seine Weise zu denken verändern würde. Das ist natürlich alles hoch umstritten, aber trotzdem, wer frisst wen in der digitalen Gesellschaft? Beherrschen wir die Computer oder beherrschen die Computer uns? Haben wir nicht nur das Denken, sondern auch unsere Intuition längst an sie abgegeben? Also das heißt Spürsinn, das Feeling, der Instinkt, nicht so, wenn Sie mal jemanden zugucken, der sozusagen noch aus der alten Generation in einem bestimmten Forschungsgebiet zu Hause ist. Ja, wenn der durch die Bibliothek geht und so mit sicherem Griff kriegt er was raus und sagt, da muss das stehen, das muss da stehen. Das ist, Moment mal, nee, das hat der und der Kollege gesagt. Ja. Ja, das heißt, er kennt sich in diesem Wissensraum seines eigenen Fachgebiets sehr gut aus. Die Frage ist, könnte er das, hätte er diese innere Struktur parat, wenn er sich dieses Wissen sozusagen nur nach Google-Kriterien sozusagen zusammengestoppelt hätte? Pay, paste, cut and paste. Schirmacher spricht dann das Multitasking an, dass das eigentlich eine Pest sei. Das gehört zur chronischen Überforderung des menschlichen Informationsfressers. Also wir fressen Informationen in uns hinein, ohne zu wissen, dass wir eigentlich Zeit brauchen, um aus der Information Wissen zu machen. Ich habe es in früheren Vorträgen schon mal gesagt, Sie brauchen, um einen Satz zu verstehen, wenn Sie ihn lesen oder wenn Sie ihn hören, ungefähr 3 Sekunden. Diese Zeit kann Ihnen niemand abnehmen, diese Zeit kann man, das sagen die Kognitionspsychologen, auch nicht nennenswerterweise verkürzen. Das heißt, die ganze Information, die Sie zu Hause haben, die Bücher, die Sie zu Hause haben, und wenn Sie sie noch nicht gelesen haben, müssten Sie alle Sätze, die da drin stehen, mit 3 Sekunden multiplizieren, um zu wissen, wie viel Zeit Sie noch brauchen, dass Sie aus dieser Information Wissen machen können. Also ich bin jetzt 66 Jahre alt, nach der Sterbetabelle der deutschen Versicherungswirtschaft und nach den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe zu Hause, nehme ich an, dass ich nicht mehr dazu kommen werde, alle Bücher tatsächlich zu verstehen. Das heißt, die ganze Information, die zu Hause in meiner Bibliothek steht, zu Wissen zu verwandeln. Das heißt, diese Zeit, die wird natürlich, die rechnet man nicht ein. Die vergisst man, diese Zeitspanne. Um aus Information Wissen zu machen, brauche ich Zeit. Und Multitasking heißt natürlich, 1,5 Sekunden der Satz, 1,5 Sekunden das Bild, 1,5 Sekunden der Satz. Aber die 3 Sekunden muss ich trotzdem irgendwo zusammenkriegen. Ich habe dann auch vielleicht nur die ganze Hälfte verstanden oder gar nicht verstanden, weil das ja sowas wie ein Schwellwert ist. Wenn man einen Witz versteht, man ja nur, wenn man den ganzen Witz gehört hat und nicht bloß einen Teil davon. Und so ist es eigentlich beim Verständnis eines Satzes genauso. Und das ist die Frage, wird dadurch nicht ein Halbverständnis erzeugt, wo wir eigentlich nur noch Schlagwörter miteinander verknüpfen können, aber nicht mehr die dazugehörigen Inhalte? Und da liegt der Punkt, macht das Internet dumm? Fragezeichen. Und wenn man es nur halb weiß, dann kann man natürlich auch nicht mehr ganz so unterscheiden, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, weil man das Wissen ja nicht hat, um entscheiden zu können, ob eine Information es wert ist, daraus auch Wissen zu machen. Nicht? Wenn Sie ein Buch kaufen, gucken Sie einen Klappentext rein. Eigentlich müssen Sie das ganze Buch lesen, um zu wissen, ist es es wert, dass Sie das Buch kaufen, damit Sie es lesen. Nicht? Das ist dieses Informationsdilemma. Das hat man früher bei Büchern diskutiert, schon ziemlich früh, schon fast zu Gutenbergs Zeiten, dieses Dilemma. Nur es kommt natürlich jetzt durch diese Multiplikation von Informationen, die wir haben, umso mehr auf uns zu. Sozusagen jetzt wird das Problem erst richtig sichtbar, erst richtig deutlich. Noch einen drauf gibt Manfred Spitzer mit seinem Buch über digitale Demenz. Da geht es vor allen Dingen eben um die Erziehung der Kinder. Und seine Hauptthese sieht man in dieser kleinen Kurve. Sie trägt auf die Internetnutzung oder Computernutzung einfach mal grob in nie mehrmals pro Monat und mehrmals pro Woche und die Schulleistung. So, und wenn Sie das vernünftig benutzen oder ein bisschen, dann steigt die Schulleistung an und wenn Sie es übertreiben, dann sinkt die Schulleistung ab. Der Bezug ist auf eine Kurve von Fuchs und Wössmann allerdings, und da kommt jetzt die Kritik, das ist lediglich ein Working Paper. Und man hat auch Spitzer vorgeworfen, dass er in seinem Buch, das sehr polemisch und mit sehr viel Engagement geschrieben ist, hier eben Studien benutzt und eine gewisse selektive Auswahl macht der Studien, die ihm sozusagen in Kram passen, aber gegenläufige Studien entweder niedermacht oder schon gar nicht zitiert. Also das Buch ist hoch umstritten. Ich möchte auch gar kein Gesamturteil über das Buch abgeben. Ich denke aber nur, dass vieles in dem Buch steht, vielleicht auch, wenn das wissenschaftlich nicht ganz erhärtet ist, was wir in gewisser Weise mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand meinen, ohnehin schon zu wissen. Natürlich, wenn man übertreibt, ja, dann kann es nicht gut ausgehen. Das ist aber sozusagen fast eine Binsenweisheit, aber die gilt selbstverständlich natürlich auch für die Internetnutzung. Sind in gewisser Weise alte Glaubenskriege. Ist Wikipedia besser oder schlechter als Lexika? Spätestens 2004 haben in Peer-Reviewed, also mit Experten in Doppelblindversuchen, Beurteilungstests stattgefunden. Spätestens da haben die ARD die ersten Wikipedia-Artikel sozusagen eine bessere Note bekommen als Lexikon-Artikel. Und mittlerweile hat sich das natürlich ausdifferenziert. Sie können sehr, sehr gute Artikel finden in Mathematik, in Wikipedia. Das hängt natürlich damit zusammen, weil Sie, wenn Sie selbst Mathematiker sind, das sehr schnell nachprüfen können. Sehr gute Artikel finden Sie in Physik und in den Naturwissenschaften. Bei Medizin wird es schon ein bisschen weicher oder durchwachsener, nicht? Und in Philosophie, naja, da gibt es sehr gute Artikel, dann gibt es aber auch wirklich Hanebüchen und Blödsinn. Das hängt natürlich auch einfach damit zusammen, die Korrektur, die inhaltliche Korrektur bei Wikipedia ist ja durch die Leserschaft. Also wer mitmachen will, kann mitmachen. Ja, jeder kann einen Artikel schreiben, es gibt bestimmte Kriterien, die die Redaktion durchlässt und nicht. Aber im Prinzip können Sie auch viel Unsinn schreiben. Sie können so lange Unsinn schreiben, solange sich nicht jemand dagegen wehrt. Nicht? Nur Sie können natürlich auf Ihrem Fachgebiet auch nicht alle Wikipedia-Artikel, wie viele Millionen gibt es mittlerweile? Du weißt es besser. Es dürfte also Größenordnung 12 bis 15 Millionen Artikel dürfte das sein. Nicht? Also geht natürlich weit über die Enzyklopädie Britannica hinaus. Nicht? Trotzdem würde ich natürlich, aber da kommen wir nachher noch drauf, würde ich Ihnen raten, man kann schon in Wikipedia nachgucken. Habe ich mittlerweile nichts dagegen. Früher habe ich meinen Studenten verboten, aus Wikipedia zu zitieren. Mittlerweile würde ich sagen, naja, wenn ihr so gut seid, dass ihr beurteilen könnt, ob der Artikel gut ist oder nicht, dann könnt ihr ihn zitieren, sonst nicht. Ja. Aber man sollte dann vielleicht doch nochmal nachgucken, naja, so enzyklopädisch in den Enzyklopädien oder in gedruckten Werken, weil die immerhin wissenschaftliche Redaktionen haben. Aber also hier habe ich auch persönlich machen müssen, alte Vorurteile revidieren. Google-Suchergebnisse, kommen die durch Zufall zustande, durch manipulierte Selektion? Also ist da irgendwie ein großer Leviathan, der uns sozusagen sagt, in welche Richtung wir denken sollen? Deshalb gibt er uns immer nur diese Suchergebnisse, die er haben möchte. Ja? Oder ist das Ergebnis der eigenen genialen Suchstrategie, indem ich die richtigen Stichwörter da reingesetzt habe? Auch das ist heiß umstritten, und zwar einfach deshalb, weil Google natürlich als Geschäftsmodell diese Algorithmen, diese Suchalgorithmen, die sich übrigens ständig ändern, natürlich nicht preisgibt und nicht öffentlich macht. Ja, Sie haben ja selber auch jeder hat so seine eigene Erfahrung mit Google-Suche gemacht. Und selbstverständlich wird die natürlich auch personalisiert, das heißt, es wird registriert, was Sie bisher, nach was Sie gesucht haben. Und dann kriegen Sie natürlich auch entsprechend häufiger die Ergebnisse, von denen die Suchmaschine dann durch einen Algorithmus ausrechnet, was häufiger zu Ihren Anfragen passen würde. Auch hier kann man gut sehen den Unterschied zwischen Web 1, Web 2 und Web 3.0. Web 2.0 ist ja das, was wir im Augenblick haben, dass wir also selber auch was reinstellen können, also YouTube, dass wir selber sagen können, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Web 3 wäre dann eine Suchmaschine, die nicht nur suchen kann nach Stichworten, also in welcher Seite befinden sich welche Stichwortkombinationen, sondern die versucht über das sogenannte semantische Web auch Antworten zu finden, also eine Antwortmaschine. Da wird es natürlich noch schwieriger, weil wenn Sie auf eine sinnvolle Frage eine sinnvolle Antwort geben müssen, dann müssen Sie über die Welt etwas Bescheid wissen. Frage, was weiß Google über die Welt Bescheid? Nun ist es eine amerikanische Firma und vielleicht ist die amerikanische Welt sich ein bisschen andere als eine europäische. Wenn man das mit amerikanischen Kollegen so diskutiert, da kommen ja manchmal so ein bisschen Diskrepanzen raus. Also großes, großes, großes Fragezeichen. Also das ist noch ein Glaubenskrieg, der noch nicht ganz ausgestanden ist. Ist das Erleichterung oder Pest, die ganze Geschichte? Auch da geht die pädagogische Diskussion hin und her. Computersegen und Fluch, natürlich der Klassiker. Letzten Endes Facebook auch, ist es sozialer Schwachsinn oder sind das neue Formen der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe bis hin zur Diskussion in Liquid Democracy. Ich kann Ihnen da keine Patentrezepte geben, weil hier ist die Diskussion im Fluss. Ich will Ihnen das nur kurz nennen, einfach auch deshalb, oder Ihnen sozusagen zeigen, was die Hauptstränge in dieser Diskussion sind. Sie werden immer Kulturpessimisten, Sie werden immer Technikpessimisten, Sie werden immer sozusagen Anwendungspessimisten finden und Sie werden Euphoriker finden, die das alles ganz, ganz, ganz toll finden und das als eine Erweiterung empfinden, die anderen mehr oder weniger als Belastung. Das geht übrigens quer durch alle Altersschichten, das ist nicht unbedingt altersspezifisch. In Grenzen natürlich schon, aber nicht unbedingt altersspezifisch. Ja, ist das Zugang zum Weltwissen oder eben nur dieses Stückwerkswissen, was ich vorher angedeutet habe? Glaubenskriege verweisen meistens auf mangelnde Aufklärung über das, worüber gestritten wird. Wir führen meistens Glaubenskriege, wenn wir nicht richtig informiert sind und eben nur eine Meinung haben, Entschuldigung, aber kein Wissen. Aber ob das, worüber gestritten wird, zur Aufklärung beiträgt oder nicht, ist dann ebenfalls umstritten. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Die muss man auseinanderhalten, wenn wir über Aufklärung reden. Kritik ist so uralt wie die ständigen Innovationsschübe, die kamen. Ja. Platon hatte schon in Phaidros in dem 7. Brief die Schrift kritisiert, weil sie den lebendigen philosophischen Dialog untergräbt und die lebendige Leistung des menschlichen Gedächtnisses ersetzen würde. Ja, man schreibt sich hin und dann kann man es ja wieder vergessen. Nein, man soll es eben nicht vergessen. Vergessen heißt ja, sich aus der Teilhabe an den Ideen zu verabschieden. Und das war nach Platon ja gänzlich unphilosophisch. Die Kritik am Buch gab es, gab Kritik an den Journalen. Ja, jetzt ist alles nur noch Ultra, schreibt auch schon Goethe. Nicht? Und ja, man muss den Leuten auch etwas bieten, siehe im Faust 1 im Vorspiel. Ja, und bedenkt, sie haben alle schrecklich viel gelesen und manch einer kommt vom Lesen durch Journale, also da muss man denen was bieten, mach mal ein bisschen Power, schont nicht Prospekte und Maschinen und lass genug geschehen. So muss man heute Theater machen, weil wenn die Leute von den Journalen kommen, dann sind sie verwöhnt, da muss man denen was bieten. Kritik an einem Bildmagazin, ja, jetzt wird das verbildlicht, da brauchen die Leute, können ja Leute ja gar nicht mehr da, ja gar nicht mehr denken. Es gab Kritiken am Grammophon, ja, da gehen die Leute nicht mehr ins Konzert, ins Kino, ja, wer soll denn heute noch Geschichten erzählen und Theater spielen? Am Rundfunk und am Fernsehen, als das Fernsehen kam, haben wir gesagt, ja, da wird der Rundfunk sterben. Ja, und als das Internet kam, wird man auch heute sagen, ja, der Rundfunk wird sterben, das Fernsehen wird sterben oder das Buch wird sterben. Das sind alles dieselben Diskussionen, die dieselbe Struktur haben. Wenn Sie sehen, neben dem Fernsehen hat sich der Rundfunk hervorragend behauptet, neben dem Internet hat sich das Fernsehen behauptet und Theater haben wir immer noch und Geschichten werden, glaube ich, auch noch erzählt. Doch, ich glaube schon. Ja. Also, und so gibt es natürlich dann auch Kritik am Internet. Das heißt nicht, dass die Kritik nicht berechtigt wäre oder nicht berechtigt sein könnte. Ich will Ihnen nur zeigen, dass es solche Kritiken schon immer gegeben hat, pro einer Änderung, die wir, weil wir mittendrin stecken, nicht so ganz kapieren, wo es hinläuft. Aufklärung, den Satz haben Sie wahrscheinlich in der Ringvorlesung jetzt schon ein paar Mal gehört, also der Mut, sich deines eigenen Verstandes zu bedienen, dann heißt es natürlich, dann können wir uns ja mal fragen, warum gibt es denn dieses World Wide Web? Ja? Warum gibt jemand ein Lexikon heraus und schreibt etwas, können Sie natürlich genauso fragen. Ja? Warum schreibt jemand was? Warum schreibt ein Dichter ein Gedicht und erzählt mir eine Geschichte? Warum macht jemand Werbung? Warum steht jemand hin und hält eine Rede? Warum trage ich Ihnen das vor? Ja? Das sind alles Fragen, die können Sie genauso gut ans World Wide Web stellen. Warum gibt es das? Warum gibt es diese Seiten im Netz? Also, wer hat ein Interesse daran, dem Benutzer welche Informationen zur Verfügung zu stellen? Und dagegen können Sie natürlich sagen, ja, für mich ist es wichtig, in der Aufklärung zu wissen, was ist für mich wichtig? Nicht so nach Paulus, was gut ist, das behaltet. Also, wer ins Netz etwas stellt, der will etwas. Ich will Ihnen mal ein paar Akteure zeigen, sozusagen die Interessen. Dann sehen Sie, dass sie zum Teil gegenläufig sind, zum Teil aber auch miteinander laufen. Es gibt ökonomische Interessen, es gibt organisatorisch-gesetzliche Interessen oder auch Verpflichtungen, wenn Sie wollen, politische und natürlich auch technische Interessen. Und dann haben Sie einmal den Akteur im Netz, das ist der Nutzer. Der Nutzer will natürlich billig und schnell an die Inhalte rankommen. Free Access ist das Kampfwort, nicht? Also alle Informationen für allen und keine Zensur für niemand. Organisatorisch möchte ich natürlich große Datenmengen ohne Zensur überall und ohne beschränkt verfügbar. Das ist sozusagen das Ideal, was der Nutzer haben möchte. Möglichst viel und möglichst wenig zahlen. Dabei vergisst er natürlich, dass er eigentlich nur endlich lebt und nur 3 Sekunden pro Satz zur Verfügung hat. Politisch die Netzneutralität, also eine technische, politische und rechtliche Forderung, also keine Zensur, wir wollen an alle herankommen, in gleicher Weise, und gleiche Kapazität überall und jederzeit. Das ist das, was der Nutzer möchte, das sind die Interessen des Nutzers. Es gibt den Netzbetreiber, der Netzbetreiber ist also derjenige, der in einer bestimmten Region dieser Welt die Netzinfrastruktur bereitstellt, also Glasfaserkabel, Telefon und so weiter, bei uns ist zum Beispiel die Telekom und andere Firmen, die diese Infrastruktur bereitstellen, dass wir telefonieren, surfen, funken und die Telefonmasten aufgestellt werden, die Glasfaserkabel verlegt werden und so weiter und so fort. Das sind die Netzbetreiber. Es gibt natürlich viele Netzbetreiber im Netz, die miteinander auch kooperieren müssen, deshalb brauchen wir auch ein einheitliches Protokoll, sonst würde das nicht funktionieren. Die machen das natürlich nicht um Gotteslohn, sondern die wollen natürlich ihren Return of Investment haben, die wollen Gewinn und dann wollen sie natürlich auch eine Betriebssicherheit ihren Kunden anbieten können, weil sonst nützt niemand ihr Netz. Organisatorisch gibt es Kapazitätsgrenzen, also müssen sie das Netz irgendwie managen, möglichst ohne die Netzneutralität zu verletzen, das wird zunehmend immer schwierig. Ja, und politisch wollen die Netzbetreiber natürlich auch Mechanismen, die sicherstellen, dass die Leute, welche die Leitung nutzen, anteilsmäßig auch dafür bezahlen. Also wer viel Autobahn fährt, soll auch viel zahlen. Das heißt, wer viel surft, soll auch viel zahlen. Mittlerweile haben wir die Flatrate, also dieses Marktgesetz, wenn Sie so wollen, ist natürlich kein Gesetz, aber diese Marktabsprache ist in gewisser Weise im Augenblick ausgehebelt. Das Interesse aber des Netzbetreibers ist es natürlich, für seinen Netzbetrieb Geld zu bekommen. Nicht? Er muss ja sein Investment wieder zurückbekommen. Technisch gesehen ist halt, dass die wirtschaftliche Nutzung alle bezahlt werden, soll bezahlt und automatisiert werden. Und nun kommt der Content-Anbieter. Und das ist das Interessante für unser Thema, ob Internet dumm macht oder aufklärt. Der Content-Anbieter macht das natürlich nur, weil er bestimmte Geschäftsmodelle hat. Also der ökonomische Interessen vertritt, hat bestimmte Geschäftsmodelle. Da werden wir nachher mal noch drauf zu sprechen kommen. Eins dieser Geschäftsmodelle ist, dass Sie sozusagen eine Fangemeinde haben müssen für Ihr Produkt oder für Ihre Meinung, die in gewisser Weise eine kritische Größe überschritten hat. Es gibt eine Vermutung, ein Gesetz, das bedeutet, dass der wirtschaftliche Wert einer Netzgemeinschaft proportional zum Quadrat der Nutzer ist. Das heißt also, ein Netz ist nicht das Netz, nicht das technische Netz, sondern dass jemand sozusagen ihr Produkt gut findet, kauft, also sozusagen zu ihrer Kundschaft gehört. Der Wert dieser Kundschaft wächst proportional zum Quadrat der Anzahl dieser Kundschaft. Das heißt, wenn Sie eine bestimmte kritische Größe haben, dann läuft das von allein. Das sehen Sie bei Amazon, das sehen Sie bei Facebook. Wenn Sie sich die Nutzerzahlen angucken, die gehen so langsam hoch, dann kommt bestimmte kritische Größe und plötzlich schießt das nach oben. Das kann man sich auch angucken. Das sind also die Geschäftsmodelle, die dahinter stecken. Und diese Geschäftsmodelle sind unter anderem eben auch die, dass sie sagen, ich biete zunächst mal etwas kostenlos an. Rockefeller hat so gemacht, er hat den Chinesen Öllampen geschenkt. Das Öl mussten sie aber danach kaufen. Das war das Geschäftsmodell. Sie kaufen relativ billig Drucker. Drucker kostet heute ungefähr Pi halbe mal einen Patronenpreis. Da ist auch bloß noch eine halbe Patrone drin. Und dann müssen Sie nachher die Patronen kaufen. Die kostet dann 60 Euro oder 50 Euro oder sonst irgendetwas. Ja? Also, Sie bieten etwas kostenlos an und stimulieren auf die Art und Weise oder erzeugen dadurch einen Bedarf, dass das, was Sie kostenlos angeboten haben, auch überhaupt nutzen können. Oder man macht es so wie der Dealer, das ist das Dealer-Modell, Sie machen die Leute dann auch süchtig. Ja? Wenn Sie gewohnt sind, jetzt 10 Jahre lang kostenlos googeln zu können, Von dem Ross können Sie ja fast nicht mehr runter. Und wenn jetzt Google sagt, naja, pro Klick einen halben Cent, würden Sie es zahlen? Ab wann lohnt es sich? Ab wann steigt man da ein? Ja, glauben Sie bloß nicht, dass Sie von Google irgendwas umsonst kriegen. Ja? Also die Geschäftsmodelle, die muss man sich angucken. Das gehört auch zur Aufklärung im Netz, um zu wissen, ob das Netz dumm macht oder nicht. Dann gibt es natürlich von den Content-Anbietern auch organisatorisch gesetzliche Interessen. Zum Beispiel eine Uni muss natürlich informieren, eine Behörde muss informieren, der Rundfunk, der muss informieren, die müssen sozusagen ins Netz, denen bleibt gar nichts anderes übrig und die Kirchen und die Behörden tun es natürlich auch. Ich breche mal an dieser Stelle ab, das kann man alles nochmal genügend weiter diskutieren. Die Frage ist einfach bei diesen Geschäftsmodellen, was ist primär? Sind es die Shareholder primär oder ist es die Gesellschaft? In welche Richtung wird sozusagen diese Reihenfolge durchgegangen? Wo liegen da die Prioritäten? Rossnagel schreibt, ein Informationsjurist, Technik ist für den Nutzer da. Daher so die Hoffnung, wird sich das Technikangebot am Markt durchsetzen, das die Interessen der Nutzer am besten befriedigt. Diese Hoffnung ist jedoch, wie viele Beispiele täglich zeigen, illusorisch. Insbesondere bei informationstechnischen Infrastrukturen bestehen vielfältige Interessen und Zwänge, die es verhindern, die Interessen der Nutzer ausreichend zu berücksichtigen. Da stecken die Geschäftsmodelle dahinter. Dazu kommt, und das verschärft die ganze Angelegenheit, dass das Netz zunehmend Arbeitsplatz ist. Das bedeutet eine ganze Menge für die menschliche Arbeit und für ihre künftige Gestaltung. Das wäre ein eigener Vortrag. Ich möchte nur auf drei Punkte verweisen. Wenn wir über Arbeit heute reden, reden wir über Eigentum, wir reden über Identität und wir reden über soziale Teilhabe. Das sind die drei Grundfunktionen der Arbeit. Die sind vergleichsweise stabil in der Geschichte der Arbeit geblieben, zumindest in der Neuzeit. Die Frage ist, ob die Tatsache, dass das Netz zunehmend ins Netz wandert, dass die Arbeit zunehmend ins Netz wandert, sich etwas daran ändert, dass wir durch Arbeit Eigentum erwerben können, ob sich etwas von unserer Identität ändert, die wir auch über Arbeit, zumindest in einer Arbeitsgesellschaft, finden, dass wir uns über Arbeit definieren. Das ist zum größten Teil noch der Fall, das ändert sich aber. und wie die Organisation der sozialen Teilhabe aussieht durch Arbeit. Früher war die Fabrik der Ort nicht nur der Arbeit, sondern auch der Solidarisierung, der Auseinandersetzung, der Interessenskonflikte zum Beispiel zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wenn sich die Arbeit jetzt der Arbeitsort zunimmt ins Netz verflüchtigt, dann hat diese Solidarisierung und dieser Ort der Auseinandersetzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gar keinen richtigen Ort mehr. Und Sie sehen ja auch, die Arbeitsverhältnisse lösen sich auf in prekäre Arbeitsverhältnisse und zum Teil ja auch in Werkverträge. Das heißt, was im Augenblick sozusagen an Arbeitsleistung gemacht wird, da ist bereits der Anteil regulärer, tariflich abgesicherter Arbeitsverträge liegt unter 50%. Das heißt, die Schwelle ist schon überschritten. Ich springe jetzt mal ein bisschen, ich will es nur andeuten. Und dazu kommt dann sozusagen das Muss im Netz, nicht so wie das Louis Ernst mal etwas ruppig formuliert hat. Es gibt drei Arten von Tod, nicht? Der Herztod, der Hirnschlag und nicht im Netz zu sein. Das ist dann sozusagen der soziale Tod. Wenn das der soziale Tod ist, dann wird das Netz natürlich zur Zwangsveranstaltung. Dann können Sie gar nicht mehr anders als. Und dann könnte man als zweite These sagen, die Existenz des Menschen wird durch seine Präsenz im Netz ersetzt. Und spätestens da muss man aufpassen. Frage, ob wir das wollen. Lassen Sie mich zum Schluss noch kurz auf die großen vier Schattenmacher kommen. Schattenmacher deshalb, weil sie Datenschatten anfertigen. Alle, die werfen sozusagen unsere oder machen einen großen Datenschatten von dem, wenn wir uns auf sie einlassen. Und es gibt vier Basisideologien gewisserweise. Apple, die totale Mobilität. Facebook, die totale Transparenz. Google, die totale Information. Und Amazon, die totale Verfügbarkeit. Jedes Buch der Welt, was Sie haben wollen, kriegen Sie bei Amazon. Und irgendwann mal werden es nicht nur Bücher sein oder Videos oder Clips oder sonst irgendetwas, sondern irgendwann mal werden es auch Güter sein oder Programme, mit denen Sie sich mit kleinen Maschinen zu Hause das selber herstellen können, was Sie gerade so brauchen an Gebrauchsgegenständen. Das hat dann was noch mit neuen Produktionsweisen zu tun. Bei Apple denken Sie dran, dieses iPhone und diese Smartphones sind genau das, was wir, das gebe ich mal ein bisschen an, 1981, 1982 bei der Fraunhofer Gesellschaft vorausgesagt haben, in gewisser Weise das universale Endgerät, mit dem Sie alles machen können. Es gibt sogar einen Aufsatz, wo Sie sich mit dem Ding noch rasieren können. Selbst das. Also in gewisser Weise der Karneval der Apps, das kann Radio sein, das kann Fernseher sein, kann Internet sein, kann Telefon sein, da können Sie sozusagen alles machen und irgendwann mal werden Sie wahrscheinlich auch noch so einen Schraubenzieher rausziehen können, damit Sie dem Ding auch noch irgendwas aufschrauben können. Nicht? Also informationstechnisch praktisch das, was einem riesengroßen Schweizer Taschenmesser entspricht. Nicht? Multifunktionell, das universale Endgerät schlechthin. Den Karneval der Apps, viele Apps können Sie kostenlos runterladen und irgendwann mal nach 2 Jahren können Sie es nicht mehr runterladen, es sei denn, Sie bezahlen dafür. Es sind aber die gleichen Apps. Jobs hat einmal gesagt, die Lebenswelten sollen sich dem Produkt anschmiegen. Frage eines leidenschaftlichen Aufklärers, das ist möglich. Es geht nicht darum, was technisch nicht möglich ist, aber wollen wir das? Habe Mut, sich an das eigene Verstande zu bedienen. Wollen wir das? Die Lebenswelten sollen sich dem Produkt anschmiegen. Hallo. Wollen Sie das? Ich sehe aus Ihrer Betroffenheit, die Frage war richtig. Bei Facebook, dass alles, was im Netz getan wird, über Facebook getan werden soll. Und Sie sehen ja, fast alle Homepage-Betreiber haben mittlerweile einen Link rüber zu Facebook. Ich frage mich, was soll ich da? Als Dirk Bach gestorben ist, ging ja die Meldung auch durch Facebook. Und unter jeder Meldung von Facebook steht ja unten so ein Knopf, gefällt mir. Das ist sogar dann Bild.de aufgefallen. Die haben geschrieben, ja, in dem Fall könnte man doch diesen Gefällt mir-Knopf umdefinieren in herzliches Beileid. Dann muss man den aber bei anderen Meldungen sozusagen wieder rückwärts definieren. Also, Sie sehen schon, dann natürlich die umstrittene Timeline, dass also jeder sozusagen seine Biografie ins Netz stellt. Es ist viel diskutiert worden und die Glaubenskriege gehen immer noch weiter. Frage, ob eine solche, wir haben auf der einen Seite das, sozusagen die empfindlichste Sensibilität für Datenschutz in Europa und geben uns aber hemmungslos dieser Entblößungskultur in Facebook hin. Eine Ungleichzeitigkeit, über die man auch mal ein bisschen nachdenken könnte. Google totale Information, das läuft nach dem Motto, sag mir, was du wissen willst und ich sage der Industrie, wofür sie bei dir werben kann. Das ist das Geschäftsmodell von Google und das dürfen Sie nicht vergessen. Das sollte man im Hintergrund. Natürlich kann man Google benutzen, aber das sollte man im Hintergrund behalten. Nicht? Also das ist eine Selektion nach Vorgeschichte, Kronenkarte und ja, und der hat auch das Buch gekauft und das könnte ihn auch interessieren und so weiter. Ja, und Amazon geht eben nach dem Rockefeller-Modell vor, also Öllampen verschenken, damit das Öl verkauft wird. Die Verfügbarkeit macht hier den Kunden. Gut. Vielleicht zum Schluss, ganz zum Schluss noch ein paar Hinweise für eine aufgeklärte Internetrecherche. Das ist eigentlich eher jetzt an die Studierenden im Publikum gedacht. Du sollst auch andere Götter neben Google haben. Ist mal ganz wichtig. Also, das gibt es Bibliothekskataloge, es gibt bibliografische Datenbanken, es gibt spezielle Suchmaschinen, es gibt Suchmaschinen für akademische Präsentationen, es gibt Suchmaschinen für Videos und Lectures. Aus dem akademischen Bereich. Also es gibt noch eine ganze Menge anderes als nur Google. Es gibt auch andere Suchmaschinen und es werden auch weitere entwickelt. Machen Sie sich zuerst klar mit einer Frage, bevor Sie an die Suche gehen, was Sie eigentlich suchen. Welche Frage wollen Sie beantwortet haben? Dann formulieren Sie das in einen Haupt- und maximal einen Nebensatz. Dann nehmen Sie die relevanten Stichwörter davor, die nehmen Sie einfach aus den Substantiven Ihres Haupt- und Ihres Nebensatzes. Die können Sie eingeben. Übersetzen Sie Ihre Suchbegriffe mal gelegentlich in andere Sprachen, ins Englische oder Spanisch oder vielleicht, falls verfügbar, ins Latein. Oder Sie gucken mal in einem Fremdwörterlexikon und geben ein Fremdwort dafür ein. Kriegen Sie plötzlich ganz andere, völlig andere Ergebnisse. Sie müssen sozusagen den Algorithmus, den Sie ja nicht kennen von Google, den müssen Sie überlisten. Seien Sie kluger, seien Sie klüger. Frage, haben Sie zu Hause ein Lexikon oder eine Enzyklopädie? Gucken Sie mal danach und wenn nicht, gehen Sie doch mal in die Bibliothek. Gerade im Winter ist das schön, warm. Sie glauben nicht, wie viele Leute Sie da treffen können. Übrigens können Sie auch mit denen über Ihr Problem reden, da kriegen Sie auch ein paar Tipps. Setzen Sie sich ein Zeitlimit. Keine Recherche ist vollständig, nicht? Wenn Sie 1 Million Angaben kriegen. Nicht? Also, wenn Sie Kornwachs googeln, kriegen Sie 14.000 Einträge, können Sie sich alles angucken, ist es klar. Also alle verfügbaren Informationen zu einem Thema lassen sich nicht finden, das geht einfach nicht. Seien Sie kritisch, wer bietet was an? Welche Behörde, welche Firma, welche Institution? Im Allgemeinen gibt die Kenntnis der Institution, wer da was anbietet, einen Hinweis darauf, ob man vertrauen kann oder nicht. Nicht? Und wenn das Behörden sind, dann kann man zumindest, wenn sie sich juristisch äußern, ziemlich vertrauen, weil die dürfen da keinen Fehler machen. Von den Universitäten kriegen sie und von den wissenschaftlichen Seiten kriegen sie einfach immer den neuesten Stand des Irrtums nach bestem Wissen und Gewissen. So ist Wissenschaft, das ist richtig so. Ja. Wer hat Interesse daran, welche Informationen ins Netz zu stellen? Und reden Sie mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen über Ihre Frage, da kommt manchmal auch was dabei raus. Und das gilt auch im Zeitalter von Google. Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn der letzte Cent verbraucht ist. Und wenn Sie mit Internet aufklären betreiben wollen, dann müssen Sie auch über das Internet ein bisschen aufgeklärt sein. Und um zu wissen, was man wissen will, muss man schon eine ganze Menge wissen. Bitte, die Welt kann und soll man sich nicht alleine aus dem genauen WWW erschließen. Es gibt noch vieles andere. Ja, das war's. Bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und mache an der Stelle mal den Vorhang zu.
Ja, herzlichen Dank fürs Aufklären. Ja, Jetzt dürfen Sie wieder ran und sich noch tiefer aufklären oder den Referenten aufklären über das, was er vielleicht ganz falsch dargestellt hat. Wie auch immer, nützen Sie die Gelegenheit, werfen Sie uns Ihre Fragen zu, sonst müssen wir das wieder alleine hier erledigen. Bevor Sie sich warm reden, warm
ja,
denken.
Ganz mutiger, toll, der erste
ja,
Gründer.
Bitte schön, immer gut. Her damit.
Zu den vier Basics, die Sie da genannt haben, Amazon, Facebook und so weiter, inwieweit könnte man jetzt da auch noch iCloud da mit reinbringen?
Ich würde es kurz übers Mikro wiederholen, damit es jeder mitbekommt. Die vier Säulen, sage ich jetzt mal, die genannt wurden, Google, Amazon, was war es noch, Facebook und Apple. Ja. Ob man dazu iCloud jetzt noch dazu rechnen sollte? Ist ein? Ein Apple-Produkt?
Ja, iCloud. Also Sie können das ja ein bisschen verallgemeinern. Also zum Beispiel gibt es ja auch Firmenverbünde, die sagen, wir schließen uns zusammen und machen eine Cloud. Ja? Das heißt also, wir schieben unseren ganzen Datensatz, unsere ganzen Daten, die wollen wir nicht alle zu Hause haben, sondern die schieben wir, die geben wir einem Server oder einer Firma, die diese Cloud betreibt und die muss natürlich ein gewisses Vertrauen haben. Und das hat drei Vorteile und einen Nachteil. Ich sage zuerst mal die Vorteile. Der Vorteil ist, dass Sie natürlich von Ihren Datenverwaltungen entlastet sind. Das heißt, Sie können natürlich auch Speicherplatz sparen. Das heißt, Sie müssen nicht in Ihrem eigenen Hause irgendwelche dicke Rechner oder dicke Speicher haben. Der zweite Vorteil ist, Sie können von jedem Ort der Welt auf diese Daten zugreifen. Und der dritte Vorteil ist, wenn Ihnen mal der Laptop gestohlen wird, dann haben Sie die Daten immer noch zur Verfügung. Wem sowas mal passiert ist, weiß.
Ich kenne da jemanden, dem ist das passiert.
Ja, und ich hatte dann also ein zweijähriges Datenloch. Ne? Also das ist ganz dumm gelaufen. Aber das sind die Vorteile. Es kommen noch ein paar Vorteile dazu, dass man zum Beispiel eben, gerade wenn man sozusagen die gleiche Branche hat, dass man dann auch gezwungen wird, die Daten in gleicher Weise zu strukturieren, dann sind die auch besser austauschbar. Solche Dinge. Also da kann man eine ganze Menge machen. Der Nachteil ist natürlich der, wer darf an die Daten rankommen? Und wenn Sie einen übergesetzlichen Notstand haben, also in USA auf jeden Fall und immer, in Deutschland ist man da ein bisschen pingeliger in der Gesetzeslage, dann kann der Staat auf jeden Fall auf diese Daten, wenn es sozusagen die Situation gebietet, auch gesetzlich zugreifen. Das heißt, Sie geben natürlich in gewisser Weise, durch diese, indem Sie die Daten nach außen verlagern, das ist wie wenn Sie Ihre Akten irgendwo zur Kommission geben oder beim Notar Ihr Testament hinterlegen, müssen Sie dieser Institution natürlich vertrauen. Und die Frage ist, wie vertrauenswürdig ist die, wenn die rein kommerziell ist und wenn sie nicht staatlich ist? Und wenn sie staatlich ist, dann gibt es natürlich auch wieder die Frage, inwiefern darf der Staat dann in Sicherheitsfragen auf diese Cloud zugreifen. Und da gibt es natürlich Leute, die sagen, ich behalte lieber meine Daten für mich, ja? Ich verliere sie lieber, als dass ich sie hergebe. Ja? Und andere sagen, naja, das ist genau das Modell, das ist rational und die großen Firmen gehen alle dazu über, ihre Daten in solche Clouds, also mehr branchenorientierte Clouds zu verlagern. iCloud ist natürlich sozusagen das private Angebot von Apple an den privaten kleinen Nutzer, seine Daten da auszulagern. Ja. Wobei ich eben jetzt sagen würde, da bin ich mir nicht ganz so sicher, was dann Apple mit diesen Daten anfängt. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher.
Das ist übrigens auch ein schönes Stichwort bei der Aufklärung. Wer liest sich denn durch, was er anklicken muss, wenn er zustimmt zu einer bestimmten Nutzung? Ja, und also A, wer liest sich's durch? Und B, wenn er sich's durchliest, wer versteht's? Ja. Im Regelfall lesen Sie sich es ja nicht durch, weil Sie erstens denken, so viel Zeit haben Sie nicht, zweitens, ich verstehe es eh nicht.
Und C, muss man einen Link anklicken, ja, und dann ist man unter Umständen aus der Seite raus und plötzlich bei dieser AGV und findet nicht wieder zurück.
Ja. Gibt es auch.
Nee, liest keine. Ja. Solche AGV sind aber meistens auch juristisch sehr, sehr, sehr windig. Also da könnten Sie, das wäre ein neues Geschäftsmodell, da könnten Sie eine Heer von Verbraucheranwälten draufsetzen. Die sind alle... Die sind alle nicht ganz wasserdicht.
Gut. Ja. Wie sieht's aus mit Ihrer Aufklärung? Bitte.
Ich würde noch interessieren, Arturo, Sie, warum zu den wesentlichen Themen, wie der Landesreise zum Beispiel Gesundheit, Finanzwelt, das Problem ist ja bei diesen Sachen, es kann jemand, wo es bei der Finanzwelt, was kann man als Anklärer machen, kann BWL-Studien machen, aber die Spielregeln des Geldes kennt ja niemand mehr. Warum in diesen Bereichen schafft da, warum bietet sich da nicht ein Wissenskloster? Warum ist die Aufklärung da, bleibt sie so stecken? Vor allem Gesundheitswesen, die Pharma-Studien, die kritischen Studien, die werden, sind fast nicht ersichtlich oder fast nicht aufgelöst.
Also warum gibt es keine Wissenscluster zu schwierigen Themen wie den Gesundheitsfragen oder Finanzwelt und so weiter? Was hindert das Internet daran, uns dort etwas anzubieten?
Das Internet ist kein Subjekt. Das Internet ist eine organisatorisch-technische Infrastruktur. Und dann gibt es Leute, die bieten etwas an, nämlich Seiten, die miteinander verlinkt sind. Das ist das www. Muss man auseinanderhalten. Wissenscluster entstehen, wenn es Leute gibt, die daran interessiert sind, den zu machen, eine Plattform. Universitäten machen so etwas, Forschungseinrichtungen machen so etwas, politische Parteien machen so etwas und, und. Also die ein Interesse daran haben. Legitimes Interesse. Zum Beispiel, wie das mit der Finanzwelt funktioniert. Ein einfaches Beispiel, wenn Sie im Börsenhandel mal gucken, was das für Algorithmen sind. Der Computer entscheidet ja in Blitzesschnelle, also im Mikrosekundenbereich, ob eine Aktie gekauft werden soll oder nicht, aufgrund von gewissen Kriterien. Dieser Algorithmus wird im Allgemeinen von Leuten geschrieben, das sind Mathematiker und theoretische Physiker, die meistens nicht aus der Wirtschaftswissenschaft oder aus der wirtschaftlichen Praxis kommen. Sondern das geht sozusagen nach reinen finanztheoretischen Modellen. Da passiert oftmals, dass es halt so modelliert wird, weil man gerade die Mathematik dazu hat, die dazu passen könnte. Das finden Sie sehr oft in Wirtschaftswissenschaften. Das ist ein ganz heikles Thema. Sag mir dein Modellbaukasten, ich will dir sagen, was dabei rauskommt. Das Entscheidende ist aber, dass die Broker, die diese Programme bedienen oder sich auf diese Programme verlassen, diese Programme gar nicht durchschauen können. Die kennen sozusagen nur die Grundkriterien, die kennen aber den Algorithmus nicht, weil dazu müssten sie Mathematik studiert haben, sonst können sie gar nicht verstehen. So. Und jetzt stellen Sie sich vor, warum sollten die theoretischen Physiker und Mathematiker, die solche Algorithmen schreiben, ein Interesse daran haben, daraus ein Wissenscluster zu machen?
Ja, warum nehmen die Wissenschaftler das hin, dass da Aufklärungsmangel ist?
Warum denken wir, dass Asbest in der Bibliothek ist schädlich, die Stromverlampen hier sind wahrscheinlich viel schädlich?
Vor allem, wenn sie kaputt gehen, ja. Das ist eine haarige Frage. Ich will eine positive und eine negative Antwort drauf geben. Was bedeutet, dass ich keine Antwort drauf habe? Die positive Antwort ist die, dass die Wissenschaften sich so weit ausdifferenziert haben, dass die eine Teildisziplin die andere nicht mehr versteht. Und die Belohnungssysteme, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, die Belohnungssysteme immer nur in diesen Teilbereichen funktionieren. Weizsäcker hat mal ein folgendes Beispiel gebracht. Wenn Sie um 1900 geguckt haben, wie viele Gebiete gibt es in der Physik, wo Sie sagen können, der eine versteht den anderen nicht, man hätte gesagt, vielleicht maximal 5. Heute dürfte die Zahl 300 sein mit steigender Tendenz. Das heißt, innerhalb dieser, Sie werden belohnt als Wissenschaftler für Ihre Anstrengung innerhalb eines dieser 300 Teilgebiete. Wenn Sie darüber rausgehen, dann bezahlen Sie das in der Regel mit dem Verlust der akademischen Karriere. Das eine, Sie sind so ein verrückter Spinner wie ich. Also manchmal kann man es überleben, aber es ist sehr schwer. Interdisziplinarität wird gefordert, aber nicht belohnt. So, das ist sozusagen die positive Antwort. Die negative Antwort ist die, dass wir unsere Wissenschaft weltweit, ich will jetzt nicht sagen käuflich gemacht haben, aber ökonomisiert haben. Und wenn Sie sehen, wie viel Zeit heute durchschnittlich ein Wissenschaftler mit Drittmittelanträgen verbringt, in der er, neben einer bestimmten Antragsrhetorik, die man da so drauf haben muss, eigentlich zeigen muss, dass das, was er tut, sozusagen für irgendjemanden relevant ist, der über die Situation verfügt, dass er das Geld geben kann oder Geld verweigern kann. Ja. Verzeihung, das ist keine freie Wissenschaft mehr. Das ist die Durchökonomisierung und die Unterfinanzierung der Hochschulen und Universitäten durch den Staat weltweit, überall, das ist ja überall dasselbe, hat natürlich dazu geführt, diesen Wissenschaftsmarkt zu liberalisieren, sprich zu ökonomisieren. Damit ist er nicht mehr frei. Ja. Denn der Wissenschaftler muss dann was tauschen, und zwar tauschen, was der andere akzeptiert. Aber ein richtiger Wissenschaftler muss eigentlich auch unbequeme Wahrheiten sagen können, die man nicht so schnell akzeptiert und vielleicht erst in 20 oder 30 Jahren akzeptiert. Können Sie sich vorstellen, dass Einstein für die allgemeine Relativitätstheorie 1916, also in der Akademie, in der Preußischen Akademie, angefallen wurde, dass er das über einen Drittmittelantrag durchgekriegt hätte? Glaube ich nicht. Oder können Sie sich Kant mit Kritik der reinen Vernunft als DFG-Projekt vorstellen?
Den Antrag wollte ich sehen.
Das sind zwei Antworten, beide sind nicht sehr befriedigend.
Da spiegelt sich aber vielleicht, da gibt es eine Parallele zumindest, oder eine Analogie könnte man bilden. Also die Quantifizierung, die natürlich auch in diesem Netz eine riesige Rolle spielt, ja, wo bilden sich größere Häufchen, ja, die dient uns immer mehr zur Orientierung. Das schließt aber immer mehr aus, dass wir anderes noch in den Blick bekommen. Also Kriterien, wenn wir die Wissenschaftsbelohnung ansehen, Kriterium ist einfach, wer macht viel auf einen Haufen? Also wenn Sie als Wissenschaftler 10 Aufsätze schreiben und publizieren, sind Sie besser als derjenige, der 5 geschrieben hat. Sie werden vom System dafür belohnt, dass Sie 10 geschrieben haben und nicht 5. Das sagt natürlich überhaupt nichts darüber aus, was in den 5 oder in den 10 drin steht. Vielleicht ist der mit den 10 tatsächlich besser, vielleicht hat der tatsächlich das Interessantere zu sagen und deswegen äußert er sich öfters. Vielleicht ist der, der nur 5 hat oder auch nur einen, vielleicht letztendlich der viel interessantere Kopf, der hat ein bisschen länger nachgedacht, etwas mehr Zeit dafür verwandt, dadurch aber was herausgefunden, was vielleicht die anderen nicht herausfinden. Ja. Also diese Kriterien sind
Vernetzung so einfach ist. Ich bin einfach erstaunt, was das bedeutet, dass man sich da
integrieren lässt. Moment, da wäre mein Kulturpessimismus, ich muss ja jetzt vielleicht auch mal irgendwie was dagegen sagen, sonst kommt ja hier keine Stimmung auf. Womöglich ist die Struktur solch eines Systems, das auf Quantifizierbarkeit setzt, ja, genau solch eine Falle, die sich immer mehr ausweitet. Ja. Belohnt wird, wer viele Einträge hat, wer viele Klicks hat und so weiter. Das ist kein Qualitätskriterium. Also das, zumindest parallelisiert sich da was, kann man sagen, zwischen diesen Strukturen. Ich glaube aber, dass sie was miteinander zu tun haben. Deswegen bin ich ja auch der größere Kulturpessimist von uns beiden. Also ich glaube, da ist strukturell eine Verwandtschaft da. Die lässt sich natürlich nur annehmen und nicht so leicht belegen, aber ich glaube, dass das durchaus Denkstrukturen schafft.
Das schafft Denkgewohnheiten.
Denkgewohnheiten.
Ja? Also die werden sozusagen angedrillt. Ja?
Naja, aber das heißt, was sind wir anderes als unsere Gewohnheiten? Irgendwann verselbstständigen die sich.
Ah, ich glaube, wir sind noch ein bisschen mehr als unsere Gewohnheiten.
Die Giraffe hat einen langen Hals, weil sie immer höher rauskommt.
Naja, weil wir gelegentlich Gewohnheiten ablegen können. Nicht? Ich habe ja meine Vorurteile gegen Wikipedia auch revidiert. Man soll ja so seine Gewohnheiten
und Vorurteile immer wieder... Mit einer nicht stichhaltigen Begründung. Muss ich gleich, mit einer nicht stichhaltigen Begründung. Aber gut.
Da musst du sagen, was ist da dran, was war daran falsch?
Und die Gründung ist insofern nicht stichhaltig, als sie sozusagen den Kenner voraussetzt. Du sagst, der Kenner kann das ja entscheiden. Nur deine Eingangsbeschreibungssituation war, was empfehle ich Studenten? Entschuldigung, Studenten sind im Regelfall nicht diese Kenner, die dieses Fachwissen haben zu entscheiden, ob dieser Artikel tatsächlich ein wissenschaftlich brauchbarer ist oder nicht. Also von daher stimmt deine These an der Stelle nicht. Argument widerlegt.
Das ist schon richtig, aber manchmal, der Student kann es nicht beurteilen, ob das ein guter Artikel ist oder nicht, weil er nicht Fachmann ist, aber Fachleute können herausfinden, dass es gelegentlich doch gute Artikel in Wikipedia gibt.
Das habe ich auch nicht bestritten.
Okay,
habe ich nicht bestritten.
Das ist kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe.
Doch, du hast gesagt, dass du heute akzeptierst, wenn Studenten es nutzen. Und an der Stelle widerspreche ich.
Ich habe gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen.
Unter bestimmten Voraussetzungen, okay. Die Voraussetzung ist, dass sie eigentlich nicht mehr studieren.
Dass sie in dem Fach sich schon ganz gut auskennen. Das heißt, nur die bemoosten Häupter dürfen das.
Okay, also die ewigen Studenten, die dürfen, die Kleinen noch nicht.
Also ich bin im 92. Semester, ich darf das.
Nun gut, möchte uns noch jemand einen einschenken? Wenn nicht, dann nicht. Dann verlegen wir das an einen anderen Ort. Darf ich Ihnen den Zettel mal kurz klauen? Erstmal herzlichen Dank, Klaus Kornwax, nochmal. Ich schaue gerade. Wir machen nächste Woche gerade so weiter. Da kommt auch ein Klaus, aber ein Klaus Wiegerling. Und das ist auch ein Philosoph. Und der wird uns darüber etwas erzählen, ob Assistenz- und Pflegesysteme uns entmündigen oder über Technik Entlastung zu erzielen ist. Vielleicht sehen wir uns wieder, würde mich freuen. Schönen Abend, bis dann.
Alter Schluss.
Muss ja mal gesagt. Halt, die kriegen das nicht.